Ja, damit begrüße ich Sie verspätet zur heutigen Vorlesung. Ich hoffe, mir gelingt es, die Zeit dann nochmal aufzuholen und dran zu hängen. Wir hatten uns ja in der bestimmten Linie der konfuzianischen Philosophie als erstes Konfuzius angeschaut, anhand des Lun Yu, zum Teil die Übersetzung vergleichend. Und jetzt will ich dasselbe anhand des Mengzi, also der Schriften des Mencius, machen. Wobei ich da gleich einleitend sagen will, dass das insofern interessant ist, als vermutlich, nach dem, was wir so wissen, diese Zusammenstellung von vielen Einzelanekdoten und Sprüchen zu einem Gesamtwerk, was dann auch mehr oder minder gegliedert war, wohl als erstes hier von Mencius selber, Mengzi selber und seinen Schülern vorgenommen worden ist. Und erst nach diesem Modell dann die Zusammenstellung des Lun Yu mit den Sprüchen und Anekdoten des Konfuzius erfolgt ist. Und da haben wir uns natürlich die Frage, können wir uns natürlich die Frage stellen, was hat denn diese Zusammenstellung zu bedeuten? Und ich habe mir überlegt, dass das ein Punkt ist, an dem wir mindestens ahnen können, aber doch auch ein paar Sachen wirklich bestimmen können, worin die Differenz zwischen dem griechischen Beginn des Philosophierens und diesem chinesischen Denken an seinem Beginn zu sehen ist. Meine Intuition wäre zu sagen, das griechische Denken hat eigentlich insofern einen ganz charakteristischen Charakter, als es von vornherein systematisch auftritt. Na, ob man nun die Schriften des Thales, die wir nicht haben, oder Anaximenes und Anaximander nimmt, wo wir größere Stücke haben, da ist relativ sicher überliefert, dass das Einleitungen zu so etwas wie Welthandbüchern für fahrende Kaufleute war. Na, also Zusammenstellungen des damaligen Wissens über die Welt und ihre verschiedenen Gegenden, die unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, was man wo handeln könnte, also ein Welthandelshandbuch. Und dazu haben wohl diese milesischen Philosophen eine Einleitung geschrieben, sozusagen, was die Welt ist und wie man das denken kann. Also das war schon dann damit relativ systematisch, wenn auch bezogen auf diese empirische, wirklich im Wortsinn des Durchfahrens von Emporos, ne, durch den Weg, Erfassens der Welt. Aber dann kommen schon die Lehrgedichte eines Parmenides, eines Heraklit, eines Anaxagoras, in denen tatsächlich jetzt sozusagen in eigenständiger Form philosophische Lehre systematisch aufgebaut wird. Anders kann man das ja nicht sagen. Das, was wir von den chinesischen Philosophen zunächst einmal haben, sind einzelne Anekdoten, Sprüche. Auch das findet sich in der griechischen Tradition für die sogenannten sieben Weisen. Da gibt es viele Listen, so ungefähr 20 Leute kommen da in Betracht. Also je nachdem, wer die Liste gemacht hat und wann sie gemacht worden sind, sind da unterschiedliche Leute drauf, einige Leute immer wieder. Und von denen hat man in der Tat solche Sprüche überliefert und einzelne Anekdoten. Also das chinesische Philosophieren hat zunächst einmal, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Befund, diesen Zug zum Systematischen nicht gehabt. Was nicht heißt, dass sie nicht sozusagen konsequent und auf Prinzipien bezogen gedacht haben. Aber sie haben nicht den Versuch gemacht, das als solches umfassend und konsequent darzustellen, sondern sind bei dieser anekdotischen, sozusagen auf Einzelargumentationen zu bestimmten Punkten bezogenen Darstellungsweise geblieben und haben da offenbar auch keinen Mangel verspürt. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass das sicherlich zusammenhängt mit dem unmittelbaren Praxiszusammenhang, den diese Menschen hatten. Einmal waren sie als Berater tätig von den unterschiedlichen Machthabern, um nicht zu sagen Potentaten, in diesen einzelnen auseinandergefallenen Teilreichen. Und zum anderen waren sie als Lehrer von Schülern tätig. Wobei man allerdings wohl sagen muss, dass nicht anzunehmen ist, dass diese Anekdoten, diese Erzählungen, diese Einzelelemente dann sowas wie den Schulstoff konstituiert haben. So was wir über den Schulstoff wissen, die haben halt die zentralen Themen der damaligen Gelehrsamkeit, Sprache, Literatur, Geschichte, Politik unter den Gesichtspunkten des jeweiligen Meisters durchgenommen. Ja, also, und davon haben wir keine Darstellung. Sondern was wir hier haben in diesen Anekdoten ist offenbar der Niederschlag, um das mal grob zu formulieren, einer Werbetätigkeit. Ja, diese sozusagen politisch marginalisierte Schicht hatte natürlich das Problem, zum einen Schüler zu finden, denen sie das, was sie lehren konnten, beibringen konnten, und zum anderen für die ausgebildeten Schüler und für sich selber einen entsprechenden Empfang bei Machthabern, die der Beratung bedurften, zu organisieren. Und ich glaube, im Zusammenhang dieser beiden Tätigkeiten muss man die Verbreitung und das Aufschreiben dieser Anekdoten sehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum so relativ spät Mencius, also erst mit dem Zusammenfassen sozusagen zu einem Gesamtbuch, sozusagen die Lehre des Mencius. Das Buch heißt Mencii und das er heißt Mencii. Das ist, wiederholt sich dann bei Junzi. Von da aus stellt sich wirklich diese Frage, warum haben Sie das gemacht? Und da hätte ich jetzt erstmal die Überlegung, dass das damit zusammenhängt, und dafür gibt es dann nachher auch noch ein paar zusätzliche Argumente, dass das ursprüngliche Projekt, sozusagen durch gezielte Beratung und Ausbildung entsprechend beratender Schüler, das Problem der streitenden Staaten, das Problem der Reichseinheit lösen zu können, gescheitert war. Ja, Konfuzius konnte sich noch die Illusion machen, dass wenn er sozusagen genug Leute berät, das dann irgendwie dazu führen würde, dass dieses Stadium des permanenten Kriegszustandes, ja, das muss man sich relativ schlimm vorstellen, überwunden werden könnte. Aber nachdem Konfuzius und seine Schüler gelehrt hatten und Mencius und seine Schüler gelehrt hatten und immer noch nichts sich geändert hatte, kommt auch Mencius selber schon drauf, dass das vielleicht ja ein vergebenes Unterfangen ist, was sie da betreiben. Und das scheint mir der Moment zu sein, wo es dann gewissermaßen sinnvoll wird, als Maßnahme der, ich würde sogar sagen, Selbststabilisierung sich anbietet, diese ganzen Einzelakte der Beratung und der Eröffnung von kritischen und Sinnperspektiven tatsächlich in dieser Weise zusammenzufassen. Zusammenzufassen und nicht zu systematisieren. Denn es ist ein Versuch, das alles dem allen irgendwie seinen Stellenwert zuzuweisen und irgendwelche verbindenden Texte zu produzieren oder das sozusagen allgemeinen Problematiken unterzuordnen, findet in diesen Sammlungen ja nicht statt. Das haben wir ja war im Lundio nicht gefunden, das werden wir auch bei Mencius so nicht finden. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, es gibt diese Anekdote und jene Anekdote, oder ob ich sage, wir als Mencius-Schule, wir als Mencius haben sozusagen gesammelt, das zu sagen. Also dieser Effekt der schieren Sammlung als Effekt der Stabilisierung der Schule nach innen und nach außen scheinen mir erstmal plausibel zu sein als Vermutung, warum sie diese Sammlungen gemacht haben und dann natürlich auch publiziert haben. Das ist ja dann so publiziert worden. Also zunächst mal in Abschriften, aber der Buchdruck kommt ja nun wirklich sehr viel später. Aber in Abschriften heißt nicht, dass das in kleinen Auflagen passierte, sondern das war dann schon tendenziell reichsweit verbreitet. Das war, glaube ich, auch die Intention dieser Publikation. Soweit also jetzt vorweg zu diesem meines Wissens in den Darstellungen immer übergangenen Akt, wie man von den gesammelten Einzelstücken zu dieser Sammlung gekommen ist, was eben relativ spät erfolgt. Mencius oder Mengzi ja, Wikipedia sagt uns, er reformierte die philosophische Richtung des Konfuzius und entwickelte sie weiter. Das ist natürlich irgendwie sehr nichtssagend, aber richtig ist, Mencius stellt einen weiteren Schritt dar. Also das ist nicht einfach die Fortsetzung des Konfuzius, sondern es geht über Konfuzius hinaus. Wir müssen uns noch genauer angucken, ob wir das bestimmen können, was das ist. Und der dritte Satz ist natürlich schon fast ein bisschen komisch. Wir wissen ja von all diesen aus dem rückblickenden Sammeln und Betrachten der Han-Dynastie. Um nochmal das zu rekapitulieren, die Qin-Dynastie hatte sozusagen mit brutaler, wenn man so will, machiavellistischer Gewalt die Reichseinheit durchgesetzt und die Han-Dynastie hat das dann konsolidiert unter massiven ideologischen Aufwendungen, zu denen auch die Restaurierung der gesamten Tradition, die ja zunächst mal von den Qin verboten worden war, mit Bücherverbrennung und allem drum und dran. Da gibt es auch schöne Erzählungen, dass sie dann irgendwo in der Provinz noch irgendeinen Gelehrten aufgetrieben haben, der dieses oder jenes Buch auswendig wusste und dann hat er das im Kaiserpalast aufgesagt und es wurde sorgfältig aufgeschrieben. Also da gibt es Anekdoten, die im Grunde diesen Restaurationsakt der Han-Dynastie sehr schön bebildern. Wobei das Problem natürlich ist, dass dieser Restaurationsakt der Han-Dynastie durch ältere Quellen kaum kontrolliert werden kann, weil die haben wir nicht mehr. Also von da aus haben wir das alles sozusagen in der rückblickenden Perspektive aus der Han-Zeit, die ja Folgendes macht, sie übernimmt die zentralstaatliche und auch rigide und machtgestützte Struktur, die die Qin-Dynastie geschaffen hat und versieht sie mit einer traditionalistischen Legitimation unter Aufbietung insbesondere der gesamten Tradition des Konfuzianismus, der damit aber auch erst wirklich sozusagen zur Staatsideologie transformiert wird. Also da muss man wirklich immer wieder sich fragen, was ist hier schon die transformierte, angepasste Version und was ist eigentlich das gewesen, was in der Zeit der streitenden Reiche oder streitenden Staaten, kämpfenden Staaten, was damals vertreten worden ist.
Wann war denn das etwa?
Ja, also so 150 vor fängt es mit Han an und 250 vor mit Qin. So. jetzt aus dem Gedächtnis, aber das können Sie leicht nachschlagen und ich glaube, es ist schon auf irgendwelchen PowerPoints, die ich schon verteilt habe, war es auch schon drauf. Jetzt kommen wir also zu einigen Aussagen über Mengzi, die ich für Sie zusammengesammelt habe und die ich ein bisschen interpretieren will. Also es wird gesagt, und damit wird natürlich auch schon deutlich, die Differenz zwischen Mengzi und Kunzi, also Mencius und Konfuzius, er habe die Rolle des Paulus zu dem von Konfuzius dargestellten Jesus gegeben. Da wird natürlich sozusagen die christliche Tradition bemüht. Aber wenn Sie jetzt Alain Badiou's Paulusbuch lesen, also ist ja im letzten Jahrzehnt eine neue Paulus-Interpretation von einem durchaus bedeutenden Philosophen vorgelegt worden. Paulus ist der eigentliche Begründer des institutionalisierten Christentums. Da sollte man sich nicht vertun. Jesus von Nazareth wird von ihm zur Bezugsfigur aufgewertet. Aber die Kirche geht auf Paulus zurück. Und die Frage ist natürlich, gibt es einen solchen, ich würde mal sagen, paulinischen Bruch auch in der Geschichte des chinesischen Konfuzianismus? Schwer zu sagen, zu vermuten ist, dass Mengzi etwas getan hat, was bei Kunzi sich so noch nicht finden lässt, nämlich die Antizipation der Reichseinigung, und zwar auch der gewaltsamen Reichseinigung, als Lösung der Probleme. Das, denke ich, kann man bei Mengzi schon finden und insofern ist natürlich dann auch immer später der Akzent ganz stark drauf gelegt worden, Konfuzius von Mencius auszulesen, weil später waren eben die Reiche etabliert und suchten im Konfuzianismus ihre Reichsideologie zu reproduzieren. Dann, das habe ich auch schon gesagt, dieses Mencius-Buch ist wohl von Mencius selber und seinen unmittelbaren Schülern zusammengestellt worden und vielleicht unmittelbar nach seinem Tod publiziert worden. Da würde ich aus der europäisch-orientalischen Geschichte erinnern an die Schriften des Plotin, die auch die Gesprächsnotizen von innerhalb der Schule gewesen sind und sagen wir mal Konzepte für Gesprächsinput seitens des Plotin. Also die hatten einen regelmäßigen philosophischen Gesprächskreis, in dem sie ihre Thesen entwickelten. Und das ist dann unmittelbar von den Schülern zusammengestellt worden zu den Enneaden. Und Porphyrios hat das gemacht. Und so eine vergleichbare Redaktionstätigkeit kann man sich hier vorstellen. Allerdings, wenn man jetzt diesen Vergleich hier gleich noch mal einen Schritt weiter verfolgt, ohne den bei Plotin durchaus starken Impuls zur Systematisierung. Also es bleibt bei einer solchen Sammlung von letztlich zwar thematisch so ein bisschen gruppierten, aber letztlich nebeneinander stehenden Einzeltexte, die eben nicht zu einem systematischen Zusammenhang gefügt werden, was bei Plotin durchaus der Fall ist. Jetzt wird dann nochmal betont, was wir schon mal genauer uns angeguckt haben, dass zentrale Begriffe für diese philosophische Tradition tragend sind. Und hier ist die These jetzt, dass es insofern einen Unterschied zwischen Konfuzius und Mencius gibt, als überall dort, wo Konfuzius eine Einheit des inneren und äußeren Geschehens, Verhaltens und ähnliches gesehen hat, also ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten, Mencius eher die inneren Aspekte dieser Begriffe, Praktiken und Identitäten betont hat. Und während bei Konfuzius, und das denke ich, ist, glaube ich, wirklich signifikant, diese Einheit von Innerem und Äußerem eben praktisch auch bedeuteten, dass wenn das alles so gemacht wird, wie Konfuzius rät, dann der richtige Herrscher oder die richtigen Herrscher des Reiches auftreten können und sich dieser Fähigkeiten und Tugenden von ausgebildeten Leuten als Beamten bedienen können, um gewissermaßen die ungestörte und krisenfreie Reproduktion dieses Reiches, dieses vereinheitlichten Reiches in Zukunft gewähren zu können. Also diese Einheit von innen und außen, das klingt ja so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, das geht hier tatsächlich um die Vorstellung, diese Überlegungen, diese Ratschläge auch wirklich in politische Praxis übersetzen zu können. Und das tritt eben bei Mencius zurück. Und an die Stelle tritt die Bildung. Wenn man böse ist, und ich bin gerne mal böse, dann kann man das vergleichen mit der Entwicklung des klassischen Humanismus von Herder, Schiller, Goethe und Co., der dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zum sogenannten Bildungshumanismus verkommen ist, dem ich selber noch ausgesetzt gewesen bin in meiner Gymnasialzeit, der das alles nur noch als eine Frage der inneren Kultivierung begriff und das dann darauf runterbrachte, dass man zu passenden Gelegenheiten passende Wörter bedeutender Humanisten zitieren konnte, was ich schon immer gehasst habe. So eine Art von Rückzug auf die innere Bildung findet auch bei Mencius statt. Und ich denke, wenn man den Hintergrund dieser Depotenzierung des klassischen Humanismus in Deutschland im Zuge dann vor allen Dingen der machtgestützten Innerlichkeit des Wilhelminischen Reiches sich vor Augen führt, dann erahnt man, welche Selbstzerstörung an Potenzial, an kritischem Potenzial damit verbunden war. Nochmal zur Erinnerung, die drei Kernelemente, die Mencius von Konfuzius übernimmt, sind die Begriffe des Li. Also ich würde das gerne übersetzen mit Angemessenheit, wobei sicherlich richtig ist, wie das hier der englische Text sagt, dass diese Angemessenheit gewissermaßen an der rituellen Angemessenheit als Modell gedacht wird. Aber es wäre, glaube ich, falsch, sie auf das Rituelle zu reduzieren. Ren als gemeinsame Menschlichkeit und Jinzi als die innere, wirkliche, eigentliche Person, also so etwas wie eine Vorstellung von der Eigentlichkeit des richtigen Lebens, liegt hier zugrunde. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man dieses jetzt, also Angemessenheit, Menschlichkeit und Persönlichkeit, als Forderungen an eine reale historische Praxis formuliert, wie das Konfuzius wohl getan hat, oder ob man das zu Forderungen an die Selbstbildung der Subjekte reduziert, wie das bei Mencius der Fall gewesen zu sein scheint. Für Mencius ist jedenfalls der Ort der philosophischen Aktivität und, wie gesagt, hier gesagt wird, und Selbstkultivierung, also das philosophische Aktivität wird damit als Selbstkultivierung überhaupt erst begriffen, das Sinn, das Herz und Geist bedeutet und damit dieses sozusagen nicht unbedingt spiritualistische, aber geistig-materielle Innere zum zentralen Prinzip der ganzen philosophischen Tätigkeit macht. Und jetzt finde ich durchaus richtig, was hier angemerkt wird, dass, und das gilt natürlich erst recht für Konfuzius, aber auch für Mencius gilt es, wir haben zwar seine Äußerungen in einer Gestalt, deren erste Redaktion auf Mencius selber und seine unmittelbaren Schüler zurückgeht, aber vieles, auch in dieser Sammlung, unbestimmt vieles und in anderen Quellen, ist einfach sehr viel später und kommt nicht aus der eigenen Hand von Mencius. Sodass wir, anders als das etwa in der Rekonstruktion der Vorsokratiker in der europäischen Geschichte der Fall ist, wir vor dem Problem stehen, wir haben hier eine Tradition und müssen die misstrauisch beäugen. Aber anders als bei den Vorsokratikern ist es nicht möglich, wenigstens einzelne Stücke daraus als authentisch oder relativ authentisch zu identifizieren. Entweder durch Textkritik oder durch Papyrusfunde oder Funde auch antiker, späterer Manuskripte. Da haben wir ja einiges gefunden inzwischen und können das so einigermaßen einschätzen, was tatsächlich die eigenen Texte dieser Vorsokratiker sind. Diese Operation, sozusagen das Fremde und Nachträgliche von dem eigentlichen Text zu unterscheiden, steht uns für Konfuzius und Mencius schlicht nicht offen. Wir müssen also die Frage natürlich stellen, was ist die eigentliche Botschaft gewesen, worum ging es im Kern und was war die spätere Anverwandlung? Aber da können wir uns nur im Grunde auf die historische Rekonstruktion stützen. Also wir wissen ja, unter welchen Bedingungen Konfuzius und Mencius tätig gewesen sind und wie die sich von den Bedingungen der Han-Dynastie und späterer Dynastien, in denen dann auch die Endredaktion erfolgte, unterschieden hat. Und hier müssen wir dann überlegen, wie plausibel rekonstruiert werden kann, was gewissermaßen der Einsatz und die Stoßrichtung dieses Philosophierens in dieser historischen Situation gewesen sein kann. Als ein Element habe ich Ihnen hier ein Zitat herausgesucht, das in dem Mencius sich findet. Von Konfuzius bis zur Gegenwart sind wenig mehr als 100 Jahre vergangen. Es ist nicht weit von den Zeiten, wo ein wirklicher Weiser auftrat. Und wir stehen auch immer noch kurz davor, dass ein wirklicher Weise auftreten wird oder seine Heimstatt unter uns finden wird. Aber wo ist er? Wo ist er? Ich verstehe das so, dass Mencius sieht, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass das Postulat des Konfuzius war ja nicht, ich bin ein Weiser und sage euch, was ihr tun wollt, sondern ich sage euch, wie ihr erkennt, dass ein Weiser auftritt und euch sagt, was zu tun ist. Also er selber begreift sich ja in diesem Sinne als Wegbereiter und geht aber davon aus, dass diese Reform der politischen Praxis der kämpfenden Staaten von innen tatsächlich praktisch gelingt und auch praktisch äußerlich zur Wiederherstellung des Reiches, seines Friedens und der damit einhergehenden menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten führt. Und Mencius bilanziert jetzt, dass etwas mehr als 100 Jahre lang das fruchtlos geblieben ist. Auch wenn er sagt, der Weise ist ja nicht so lange her und es in der Zukunft müssen wir wieder mit ihm rechnen, stellt er die wiederholte Frage, wo ist er eigentlich? So würde ich das interpretieren. Es ist darauf zu verweisen, dass die Biografien all dieser Menschen sich finden in Sima Qians Shiyi zu Beginn der Han-Dynastie, was natürlich große Züge von Han-orientierter Rekonstruktion hat. Das will ich mal versuchen, mich dem zu nähern, was nun eigentlich bei Mengzi verhandelt wird. Ich habe dazu mal verglichen, was in Wikipedia, der Stanford Encyclopedia of Philosophy, der International Encyclopedia of Philosophy, was dort als Themen genannt werden. Und dann habe ich noch ein Thema aus der Stanford Encyclopedia herausgegriffen. Es geht für Wikipedia, Mencius, um die menschliche Natur, um das Verhältnis von Li und Yi und damit von Profit und Rechtschaffenheit. Es geht der Stanford Encyclopedia bei ihm um die Tugenden und ihre Kultivierung und um die Güte der menschlichen Natur. Die International Encyclopedia of Philosophy bietet die Theodizee, die Regierung, die menschliche Natur und die Selbstkultivierung als Themen an. Man sieht, die Problematik der menschlichen Natur und die Problematik der Bildung sind offenbar Konstanten und das Verhältnis von Profit und Rechtschaffenheit, glaube ich, ist auch wichtig, dass das sozusagen ein Spannungsverhältnis ist, also angesichts der durchaus nicht nur beginnenden Warenproduktion, sondern auch der beginnenden Akkumulation großen Reichtums auf der einen und großer Armut auf der anderen Seite. Das ist gewissermaßen die ökonomische Basis der Zeit der kämpfenden Staaten. Das war offenbar das Thema. Also das Thema, so würde ich das dann versuchen zusammenzufassen, war, wie angesichts der historischen Krise, der Reichsstruktur in den Kämpfen der Staaten, aber auch in der Auflösung der feudalen, man könnte sagen, bindenden und einbindenden Verhältnisse tatsächlich in Bildungsprozessen eine Gegenkraft und eine Orientierung gewonnen werden könnte. Also eine Denkfigur, glaube ich, die wir aus dem europäischen Humanismus etwa durchaus auch kennen, angesichts des Heraufkommens der kapitalistischen Akkumulation, zunächst in der Landwirtschaft, dann in der Manufaktur, wird eben die Frage aufgeworfen, wie kann man hier durch Kultivierung zunächst der Intellektuellen und dann des Volkes ein integratives und die Extreme vermeidendes Gegengewicht schaffen. So eine Problematik liegt offenbar auch bei Mencius vor. Dann lässt sich noch diesen, ja erstmal sehr, sagen wir mal, dürren Auskünften entnehmen, dass bei Mencius, anders als bei Konfuzius, wo das zwar auch Äußerungen über einzelne Denker und Berater, die er kritisiert, gibt, also insofern spielt gewissermaßen die Polemik auch schon bei Konfuzius eine Rolle, gibt es bei Mencius so etwas wie eine systematische Auseinandersetzung mit anderen philosophischen Richtungen, die auch als solche gekennzeichnet werden. Um die Themen nochmal zusammenzufassen. Zentrale These des Mencius ist, die menschliche Natur ist gut. Sein Nachfolger, den wir dann als nächstes diskutieren wollen, Chunzi, vertritt die These, die menschliche Natur ist schlecht. Dafür geht Mencius auf das Faktum der großen Ähnlichkeit der Menschen zurück, erklärt das durch Li, Vernunft, und Yi, Rechtschaffenheit, und entwirft ein Konstrukt von vier menschlichen Grundfähigkeiten, denen dann vier Tugenden entsprechen. Dem Mitleid entspricht die Mitmenschlichkeit, also Ren nochmal, was wir auch als Menschlichkeit hatten. Der Scham, also im Griechischen diese Eidos als Bewusstsein der eigenen Stellung im feudalen hierarchischen Gefüge, entspricht der Sinn für Gerechtigkeit und Pflicht, also Yi. Der Ehrerbietung entspricht die Höflichkeit und Sitte, Li. Und der Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Schlecht entspricht dann als Tugend die Weisheit, Ji. Ja. Jetzt habe ich Ihnen einige Zitate zu bieten. Bei Mencius gibt es dann so etwas wie eine Politik der Barmherzigkeit. Jetzt brauche ich das gelbe Buch. Ja. Ich zitiere aus Geldsetzung. Mengzi sagt, jeder Mensch hat ein Herz, das fremdes Leid nicht ertragen kann. Also ich erinnere, Herz war eines der Prinzipien dieser von Mengzi konstruierten, oder war das Prinzip der von Mengzi konstruierten Subjektivität. Also jeder Mensch hat ein Herz, das fremdes Leid nicht ertragen kann. Die Herrscher des Altertums waren auch barmherzig. Und sie machten eine Politik der Barmherzigkeit. Wenn man ein erbarmendes Herzen hat und barmherzige Politik macht, dann kann man die ganze Welt mit leichter Hand in Ordnung bringen. Und das ist natürlich jetzt erstmal bemerkenswert, weil es betont erstens, und das hat durchaus einen starken normativen Akzent, die alten Herrscher, die ja das Beispiel sind, sozusagen vor der Zerstörung der Moderne oder der neueren Zeit, gab es die alten Herrscher, da war noch alles in Ordnung. Also insofern sind die immer ein normativer Bezugspunkt. Und damit wird normativ die Barmherzigkeit gesetzt. Und zwar nicht als, das ist auch wieder wichtig, nicht als gewissermaßen individuelle Ad-hoc-Tätigkeit, dass man eben einem hungernden Essen, einem frierenden Kleidung und einem obdachlosen Obdach gewährt, das sind die klassischen Themen, sondern eine Politik der Barmherzigkeit. Das heißt, es ist nicht ein Akt des einzelnen Individuums, barmherzig zu sein, sondern ein Akt des politischen Gemeinwesens. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Differenzpunkt. Also es geht hier auch nicht darum, sich sozusagen durch Barmherzigkeit Verdienste zu erweisen, sondern es geht darum, dass das Gemeinwesen alle seine Mitglieder mitnimmt. Also tatsächlich ein Integrationsprinzip des Gemeinwesens. Und dann gibt es eine, finde ich, bemerkenswerte Wendung. Wenn man ein erbarmendes Herz hat und barmherzige Politik macht, also das innere und das äußere Prinzip, dann kann man die ganze Welt mit leichter Hand in Ordnung bringen. Das verstehe ich so, dass hier jetzt die normative Orientierung verlassen wird und das auf eine durchaus, sagen wir mal, Orientierung auf Zweckmäßigkeit umgeschaltet wird. Wenn es gelingt, übersetze ich das ins Moderne, die sozialen Widersprüche zu vermitteln und klein zu halten, dann ist die Ordnung des Reiches relativ stabil. Sodass es damit, ich glaube, das ist jetzt keine Überinterpretation, zur Aufgabe der Politik der Barmherzigkeit gemacht wird, nicht nur die Leiden zu lindern, die da gelindert werden, sondern dadurch die Stabilität des politischen Gemeinwesens überhaupt erst herzustellen und zu sichern. Dies wird dann konkretisiert, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir es bei Mengzi und auch schon bei Konfuzius mit einem durchaus differenzierten Beamtenapparat zu tun hatten, also nicht der Mundschenk, Truchsess und der Kassenwart, sondern das waren schon kleine Behörden, auch schon damals. Und von da aus wird eben das Verständnis für das Amt besonders interessant. Und hier Schleichert Rötz sagen, Mencius hat aus dem konfuzianischen Spruchgut eine lebensnähere und praktikable Lehre formuliert. Das scheint mir natürlich etwas naiv gedacht zu sein, weil es die Differenz der Perspektive unterschlägt. Also man kann daraus schließen, dass Schleichert Rötz sich sozusagen solche anspruchsvollen Veränderungen, wie Konfuzius sie offenbar vorhatte, als nicht lebensnah und überhaupt nicht praktikabel von vornherein betrachten. Also man merkt hier dann, wie der sozusagen geistige Konformismus in der Formulierung sich ausdrückt. Aber jetzt das Zitat. Man übernimmt ein Amt nicht, weil man arm ist, aber zu Zeiten tut man es doch, weil man arm ist. Man nimmt sich eine Frau nicht, um versorgt zu sein, aber zu Zeiten tut man es doch, um versorgt zu sein. Wobei natürlich damit angesprochen ist, eine damals schon offenbar existierende, auch in vielen anderen Quellen zu finden, Unterscheidung zwischen der Geschlechterordnung der Familie und der Gemeinwesenordnung des Reiches oder des Staates. Und das Amt bezieht sich eben auf die Ordnung des Reiches oder des Staates als Gemeinwesen. Übernimmt man ein Amt, weil man arm ist, so soll es kein hohes sein, sondern ein niederes. Und kein hochdotiertes, sondern ein bescheidenes, etwa das eines Torwartes oder Wächters. Es ist jedoch ein Verbrechen, ein niederes Amt inne zu haben und dabei über hohe Probleme zu reden. Und es ist schändlich, seinen Platz an einem Hof einzunehmen, wo das Dao nicht verwirklicht wird. Damit wird, glaube ich, jetzt eine Unterscheidung gemacht zwischen einem akzeptablen, wir reden ja jetzt sozusagen von wandernden Intellektuellen, die nach entsprechender Beschäftigung in den Oberleitungspositionen dieser Apparate, dieser Beamtenapparate suchen. Und hier wird jetzt als Kriterium versucht, man könnte fast sagen, die Lohnabhängigkeit zu dekonstruieren. Indem gesagt wird, ja, also wenn man Geld braucht, ein Amt zu übernehmen, das ist schon in Ordnung. Aber damit man nicht davon abhängig wird, muss man eben dann ein niedriges Amt übernehmen, wo man auch nicht viel zu sagen hat. Sondern die Übernahme eines höheren Amtes, wo man etwas zu sagen hat, das würde ich da jetzt gewissermaßen konvers herauslesen, das setzt voraus, dass man an einem Hof sich befindet, wo das Dao verwirklicht wird. Denn wo das Dao nicht verwirklicht wird, da darf man einfach sozusagen den Torwächter machen, aber nicht ein verantwortliches Amt übernehmen. Also es wird hiermit jetzt die Übernahme eines verantwortlichen Leitungsamtes an das Kriterium Verwirklichung des Dao, also der Ordnung, geknüpft. Und dieser Gesichtspunkt, dass man ja ein Amt braucht, um überleben zu können, wird abgespalten auf diese Denkfigur des niedrigen Amtes, wo man dann auch nichts zu sagen und zu reden hat. Und vielleicht sollte ich Ihnen dazu noch als Hintergrund, das wird jetzt auf das Verhältnis von zwischen theoretischer Sittenlehre und einem vernünftigen Maß zurückgeführt. Aber ich denke, man kann das hier auch dann unmittelbarer an die Frage des Amtsverständnisses anknüpfen. Zitat jetzt. Jemand fragte den Schüler Wulu, was ist wichtiger, Sittlichkeit oder Nahrung? Sittlichkeit. Und was ist wichtiger, Sittlichkeit oder Sexualität? Sittlichkeit. Wenn jemand nun verhungern müsste, der sich der Sittlichkeit gemäß ernährt, während er sich ernähren könnte, wenn er keine Rücksicht auf die Sittlichkeit nimmt, was dann? Wenn jemand, der seine Braut der Sitte entsprechend persönlich heimführen wollte, nicht zu einer Frau käme, während er zu einer Frau käme, wenn er sie nicht persönlich heimführt, solle sie dann persönlich heimführen? Wulu konnte nichts erwidern und ging am nächsten Tag nach Zhou, um die Sache Mencius zu berichten. Mencius sagte, welche Schwierigkeit bereitet dir denn die Antwort? Wenn man die Spitzen zwei Dinge vergleicht, die nicht auf derselben Basis stehen, dann kann ein zollgroßes Holzstück höher sein als ein Dachfirst. Gold ist schwerer als Federn, darf man deshalb aber sagen, eine goldene Spange sei schwerer als ein Wagen voller Federn. Wenn die Ernährung ein schweres Problem ist und man vergleicht sie mit einer leichtgewichtigen Regel der Sittlichkeit, dann wiegt selbstverständlich die Ernährung schwerer. Oder wenn die Sexualität ein dringliches Problem ist und man vergleicht sie mit unwichtigen Regeln der Sittlichkeit, dann wiegt selbstverständlich die Sexualität schwerer. Gehe hin und entgegne. Wenn jemand nur dadurch etwas zu essen bekäme, dass er seinem Bruder entreißt und ihm dabei noch den Arm ausrenkt, soll er dann seinem Bruder tatsächlich den Arm ausrenken? Oder wenn der einzige Weg, zu einer Frau zu kommen, wäre, dass einer über seines Nachbarn Mauer steigt und dessen jungfräuliche Tochter wegschleppt, soll er das denn wirklich tun? Also, was kann man aus diesen Exempeln lernen? Erstens glaube ich, dass Mencius argumentiert, dass die Entgegensetzung abstrakt zwischen Sittlichkeit und Nahrung oder Sittlichkeit und Sexualität der wirklichen Lage, in der man sich entscheiden muss, nicht entspricht. Andererseits aber, also es gibt sozusagen diese Beispiele, es gibt sozusagen unterschiedlich gewichtige Forderungen der Sittlichkeit und unterschiedlich dringliche Forderungen von Nahrung oder Sexualität. Und ich denke, es ist hier ganz interessant, Nahrung ist gewissermaßen die Sphäre der Gesellschaft und des Staates und die Sexualität ist erkennbar die Sphäre, bezogen auf die Sphäre der Familie. Und was Mencius hier einerseits vertritt, ist, dass man jetzt nicht einfach zwischen Sittlichkeit und Nahrung und Sittlichkeit und Sexualität sozusagen abstrakt abwägt, sondern dass man die konkreten Forderungen nach ihrer Dringlichkeit bewerten muss und sich entsprechend entscheiden. Und dann, so würde ich diese Schlusspassage interpretieren, allerdings zu dem Punkt kommt, wo es dann notwendig ist, sich prinzipiell zu entscheiden. Wenn es eben nur möglich ist, dass wir etwas zu essen bekommen, dass man dem Bruder das Essen wegnimmt und der Ausrenken seines Armes, ist das eine Beispiel. Das wird hier als Frage gestellt, aber es scheint mir klar zu sein, dass die Antwort ist, das ist nicht legitim. Das soll man nicht tun. Und genauso, nur dadurch zu einer Frau zu kommen, dass man die jungfräuliche Tochter wegschleppt aus der Familie, ist genauso ein Beispiel, was man jedenfalls nicht tun soll. Also die Relativierung, die er zunächst mal vornimmt, führt nicht dazu, die normativen Forderungen gänzlich aufzuheben. Aber gewissermaßen, die gelten dann noch, wenn sie in zugespitzten Situationen, wenn es wirklich darum geht, ja, eine Entscheidung zu treffen, ob man sich vernünftig, sittlich verhalten will oder sein unmittelbares Bedürfnis befriedigen. Und damit diese sozusagen Vermischung, also diese Mischung aus Flexibilität und Prinzipienfestigkeit, die ich hier diagnostizieren würde, hat dann ihren erkennbaren Hintergrund in der Problematik des Verhältnisses von Profitdenken und Herrscherpflichten. Zitat, wieder solch eine Anekdote. Mencius hatte eine Audienz bei König Hui von Yan. Der König sprach: Verehrter alter Herr, 1000 Meilen waren euch nicht zu weit, um hierher zu kommen. Dann werdet wohl auch ihr etwas haben, wovon mein Land profitiert. Mencius entgegnete: Ach, mein König, warum müsst ihr von Profit reden? Es gibt doch auch Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Und das genügt schon. Wenn aber ein König nach dem Profit für sein Land fragt, so fragen die hohen Beamten nach dem Profit für ihre Clans und die niederen Beamten und das Volk nach ihrem persönlichen Profit. Hoch und niedrig werden um den Profit streiten und schon gerät der Staat in Gefahr. Also hier kann man erstmal verdeutlichen, dass das offenbar ein zentrales Problem gewesen ist. Das Verhältnis von Profitstreben, und ich denke, das muss man auch relativ wörtlich als Profit durch Warenproduktion und Warenhandel begreifen, also Profit, der sich letzten Endes in Geld ausdrücken lässt. Es geht hier nicht um irgendeinen abstrakten oder sittlichen oder ähnliches Profit, sondern es geht tatsächlich um Profit in Geld. Und Mencius sagt dem gegenüber, es gibt doch schon es gibt doch auch Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Das heißt, gegenüber diesem entfesselten Prinzip der Warenproduktion und des Warenhandels besteht er oder fordert er ein, die traditionellen Regeln philosophisch artikulierten und zugespitzten Regeln von Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu beachten. Also das scheint mir relativ deutlich zu sein, dass diese Differenz, diese Problematik zwischen den tradierten und philosophisch reproduzierten Normen und der Dynamik der Warenproduktion und des Warenhandels, dass das für Mencius bereits ein zentrales Thema ist. Und das geht dann noch weiter. Ein weiteres kurzes Zitat: wollte den Unterschied zwischen dem Kaiser Shun und dem Räuber Ji wissen? Es ist nichts anderes als der Abstand zwischen gut und nützlich. Also der Kaiser versucht zu tun, was gut ist, und der Räuber das, was ihm nützt. Und es gibt dann immer wieder die Äußerungen, die sagen, man muss doch nicht immer was muss man denn ständig von Profit reden? Also diese gesamte Perspektive der Akkumulation und des Profits wird als verderbnisbringend charakterisiert. Und demgegenüber ist es gerade Pflicht des Herrschers, für das materielle und moralische Wohl des Volkes zu sorgen. Und es ist nichts als recht und billig, ist jetzt die Interpretation, der ich zustimme, dass ein Herrscher seine Macht später oder früher verliert, wenn er dieser Pflicht nicht nachkommt. Also die sozusagen Herrschaft legitimierende Pflichterfüllung ist das materielle und moralische Wohl des Volkes. Zitat: Mencius sprach, das Volk ist das Wichtigste. Erd- und Korngötter, hier wird jetzt in Klammern eingefügt, gleich der Staat, kommen als Zweites. Fürsten wiegen am leichtesten. Also ich glaube, diese Einführung der Staat würde ich gerne ersetzen durch das Gemeinwesen. Also Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, alles zusammen. Fürsten hingegen wiegen am leichtesten, denn nur wer das Volk für sich gewinnt, wird Himmelssohn. Also Thema des Kaisers und des Mandats des Himmels. Wer den Himmelssohn für sich gewinnt, wird Lehnsfürst. Wer einen Lehnsfürsten für sich gewinnt, wird dann Würdenträger. Also hier wird dann auch ganz stark immer noch aus der Hierarchie heraus gedacht. Sozusagen die Legitimation gegenüber und für das Volk, nicht durch das Volk, ist dann auf den Kaiser beschränkt. Von ihm aus geht es dann durch Delegation weiter. Und jetzt wird wieder gesagt, wenn ein Lehnsfürst die Altäre der Erd- und Korngötter, also meine Interpretation, das Gemeinwesen gefährdet, wird er durch einen anderen ersetzt. Sind die Opfertiere makellos, sind die Opfergabe rein und werden zur rechten Zeit dargebracht, und dennoch tritt Dürre oder Überschwemmung ein, dann werden die Erd- und Korngötter durch andere ersetzt. Das ist auch schon mal eine bemerkenswerte Zuspitzung. Wir hatten ja öfter schon das Thema der Religion. Die Religion ist hier tatsächlich die Gesamtheit der Riten des Gemeinwesens. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden eben die Götter ausgetauscht. Ja, ganz explizit als Postulat. Und hier wird nochmal betont, dass zwar das Volk die Grundlage des Gemeinwesens ist, nicht des Staates, wie hier aber steht, aber nicht darüber zu entscheiden hat, was gut oder schlecht, sittlich oder unsittlich sei, sondern dass das irgendwie vorgegeben ist. Das ist weder das Volk zu entscheiden, noch der Kaiser, sondern das zeigt sich immer wieder in diesem Reproduktionsprozess des Gemeinwesens. Noch dazu als Illustration, Zitat, Mencius sagt zum König Juan von Qui, angenommen ein Minister von euch verreist und vertraut seine Familie der Obhut eines Freundes an. Bei seiner Rückkehr merkt er aber, dass sie Hunger und Kälte gelitten haben. Was wird er tun? Der König sagte, er wird sich von einem solchen Freund trennen. Wenn ein Truppenmeister die Truppen nicht in Ordnung halten kann, was soll man tun? Der König sagte, ihn entlassen. Und wenn im Land nicht ordentlich regiert wird, was soll man tun? Darauf blickte der König zur Seite und redete von anderen. Aber die Logik ist sehr deutlich, und dass das hier so verdruckst präsentiert wird, sagt wieder etwas über die höfische Kultur, der sich diese Philosophierenden doch in ihren Eingriffen unterworfen haben. Oder noch ein weiteres Beispiel, ich habe hier noch eine ganze Menge. Der König Juan von Qui fragte nach den Aufgaben von Ministern. Mencius fragte zurück, welche Minister meint der König? Der König wollte wissen, ob es denn verschiedene Arten von Ministern gäbe. Und Mencius sagte, ja, es gibt solche aus der Königsfamilie und solche aus anderen Familien. Der König sagte, dann bitte ich um Auskunft über Minister, die aus der Königsfamilie stammen. Mencius sagte, wenn der König schwere Verfehlungen begeht, machen Sie ihm Vorhaltungen. Und wenn er auch nach wiederholten Vorhaltungen nichts hört, ersetzen sie ihn. Der König wurde schlagartig bleich. Es darf den König nicht befremden. Der König hat mich gefragt und ich wage nicht, unwahr zu antworten. Was, glaube ich, ganz schlagartig den Status dieser ganzen Literatur illustriert. Sie tritt auf als wahrer Ratschlag gegenüber dem Machthaber und beansprucht, dass der Machthaber zumindest diesen Ratschlag zulässt. Mehr wird hier nicht beansprucht. Nachdem der König sich wieder gefasst hatte, fragte er nach den Ministern aus anderen Familien. Mencius sagte, wenn der König schwere Verfehlungen begeht, machen Sie ihm Vorhaltungen. Und wenn er auch nach wiederholten Vorhaltungen nicht hört, nehmen Sie Ihren Abschied. Also, das ist gewissermaßen die beiden Sorten, die selber eine Machtbasis haben, so muss man ja das vielleicht zuspitzen interpretieren, die haben die Aufgabe, man könnte sagen die Pflicht, ein König, der sich nicht wie ein richtiger König verhält, als solchen abzusetzen und zu ersetzen. Und diejenigen, die nicht über eine eigene Machtbasis verfügen, die müssen wenigstens sich einem solchen König entziehen.
Also Revolution nicht vorgesehen.
Naja, das erste ist natürlich eine Art von Revolution.
Ja, aber das zweite nicht.
Das zweite nicht. Wobei natürlich, wenn wir an Revolution denken, natürlich denken, dass das Volk dann auch eine Rolle spielt. Das ist hier tatsächlich nicht vorgesehen. Sondern es ist vorgesehen, dass man kann man ja dann auf die damaligen Verhältnisse beziehen. Gewissermaßen die, die aus der alten Feudalklasse kommen, beziehungsweise die großen Reichen, die also tatsächlich eigene Machtbasis haben, bis hin zum militärischen Personal, die stehen in der Pflicht, gegebenenfalls den König zu ersetzen, also wegzuputschen. Und diejenigen, die wie diese Intellektuellen, denen Mencius selber angehört, eine solche Machtbasis nicht haben, die müssen einen solchen König verlassen. Und wieder wandernde Intellektuelle oder Schulhäupter werden. Insgesamt keine sehr einladende Perspektive. Und dieses Thema, ne, das, der Königskritik, der Ratgeber als Kritiker, das ist für Mencius sehr zentral. Der König Hui von Liang sagte, ich bin bereit, eurer Unterweisung zu vernehmen. Mencius entgegnete, ob man einem Menschen mit dem Knüppel erschlägt oder mit dem Schwert, macht das einen Unterschied? Nein. Mit dem Schwert oder mit der Regierungsweise? Nein. In eurer Küche ist fettes Fleisch und in den Ställen stehen wohlgenährte Pferde. Aber dem Volk sieht der Hunger aus den Augen und in den Dörfern sterben die Leute vor Hunger. Das heißt, den Tieren Menschen als Futter vorzuwerfen. Es ist für uns Menschen schon scheußlich genug, dass Tiere einander fressen. Wenn aber einer, der das Volk wie ein Vater und eine Mutter führen und regieren sollte, es so weit kommen lässt, dass die Tiere Menschen fressen, so wird das Volk, dem er doch Vater und Mutter sein sollte, ihn verabscheuen. Also scharfe Kritik in der Form der Beratung. Mencius' Empfehlung war, die Verhältnisse so einzurichten, eine gemäßigte, am Ertrag der Ernte bemessene Steuer zu erheben und sich dabei zu beschränken, auch wenn inzwischen der Steuersatz höher war. Allerdings argumentierte er auch, dass es sozusagen in einer modernen oder in einer differenzierten Gesellschaft wie der damaligen nicht ausreicht, etwa nur ein Zwanzigstel zu nehmen. Also der Zehnte, den wir auch aus der Bibel kennen, wird gewissermaßen als richtiges Maß von ihm propagiert. Und damals waren Steuersätze von 30-40% durchaus üblich und natürlich auch noch ungleich erhoben. Also die Armen mussten voll zahlen und die Reichen konnten sich freikaufen. Ein wichtiger Punkt war natürlich auch, der dann auch entsprechende Steuerbedürfnisse der Könige mit sich brachte, dass die Könige nicht nur sich Luxus leisteten, sondern vor allem Kriege führten. Und demgegenüber hat Mencius argumentiert, in den Frühlings- und Herbstannalen, also den frühesten historischen Schriften Chinas, gibt es keine rechtmäßigen Kriege. Allenfalls war der eine besser als der andere. Bei einer Strafexpedition unterwirft eine höhere Autorität eine geringere. Verfeindete Staaten können nicht gegeneinander Strafzüge ausführen. Wir sagen, dass bei der Strafexpedition ja sozusagen die Legitimation ist, dass der andere eine Verfehlung begangen hat und man das jetzt durch Strafe ausgleicht, kann im Verhältnis zwischen Staaten nicht gelten. Das heißt, Staaten schulden sich wechselseitig Frieden. Und jeder Krieg zwischen Staaten ist eigentlich problematisch. Wenn es das Schloss aber nicht aus, dass es seltenste Fälle gäbe, in denen eine Kriegshandlung auch moralisch zu billigen sein könnte. Aber auf jeden Fall gilt, wenn ein Fürst keine menschliche Regierung führte, sagt Mencius, so verstieß Konfuzius jeden, der ihm half, sich zu bereichern, um wie viel mehr erst jene, die für den Fürsten Krieg führen wollen. Sie kämpfen um Land und füllen die Felder mit Toten. Sie kämpfen um Städte und füllen die Städte mit Toten. Das heißt, die Erde dazu zu bringen, Menschenfleisch zu verschlingen, und ist ein Verbrechen, das auch durch den Tod nicht gesühnt werden kann. Deshalb verdienen tüchtige Kriegsführer die höchsten Strafen. Als nächstes kommen die Bündnispolitiker und als nächstes jene, die Ödland erschließen und kultivieren lassen wollen. Das heißt, sowohl die Modernisierungsmaßnahmen, also die dann auch tatsächlich die traditionelleren Formen der noch feudal verfassten Landwirtschaft abgeschafft haben, als auch die zwischenstaatlichen Kriege, werden von Mencius als Schlechterei abgelehnt. Allenfalls hat er einen Verteidigungskampf gerechtfertigt, aber nur, wenn er freiwillig ist. Zitat: Herzog Wen von Ting fragte: Ting ist ein kleines Land, das zwischen den mächtigen Staaten Qi und Chu liegt. Soll ich mich Qi anschließen oder lieber Chu? Mencius entgegnete: Das sind Pläne, die meine Fähigkeiten übersteigen. Wenn es aber nicht anders sein sollte, gibt es nur den einen Rat: die Gräben tiefer machen und die Stadtwälle höher und sie mit dem Volk bis zum Tode verteidigen. Wenn euch das Volk dabei nicht verlässt, so ist das möglich. Das heißt aber auch, dass diese Orientierung auf das Verhältnis zwischen Regierenden und Volk sich tatsächlich so weit verselbstständigt, dass die Frage nicht mehr gestellt wird, unter welchen Voraussetzungen gilt denn diese Bindung. Sondern hier wird diese Bindung wirklich bis zur feudalen Treue, bis in den Tod weiterhin gedacht. Und ich denke, da kann man erkennen, wie sehr bei Mencius da noch die alten feudalen Vorstellungen wirksam geblieben sind. Was für Mencius allerdings nicht vorkommt, also nicht in Frage kommt, ist, wegen dieser Probleme und Widersprüche sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Also es gab damals etwa eine Schule des Chenon, die die Rückkehr zur landwirtschaftlichen, also Bauernarbeit für alle gefordert haben. Also der Lehrmeister dieser Schule aß nur selbstgezogenes Getreide und ungewebte Kleidung aus Wolle, die von den eigenen Schafen kommt, und so weiter und so fort. Und demgegenüber hat Mencius dann argumentiert, wenn es denn nicht möglich sei, vielleicht Landwirt und Meister in hunderterlei Handwerkskünsten zu sein, da es dann sozusagen für die Landwirtschaftsschule, Ackerbauschule, die Grenze der Selbstversorgung, also ein Thema, das wir auch in der griechischen Philosophie durchaus haben. Jedenfalls hat Mencius dann dazu gesagt, wenn es diese Unmöglichkeit, alle differenzierten Tätigkeiten wieder in einer Hand zu vereinigen gäbe, dann müsste man doch auch erkennen, dass Regieren auch arbeitsteilig sei. Also er fragt zurück. Denn wäre also Regieren das Einzige, das man neben dem Ackerbau betreiben kann? Und Menzius hält dem entgegen: Es gibt Aufgaben für den großen Mann und Aufgaben für den kleinen Mann. Alles, was der Einzelne braucht, ist durch die verschiedenen Handwerke ohnehin schon hergestellt. Wenn jeder alles selber herstellen wollte, würde alle Welt auf den Straßen herumhetzen. Also erstmal ist das natürlich schon eine bemerkenswerte Position. Wie wird die Gesellschaft aus der Perspektive des Konsumenten betrachtet? Also natürlich, es gibt Gebrauchsgegenstände und die sind schon hergestellt. Dass die natürlich immer wieder hergestellt werden müssen, ist nicht in die Perspektive aufgenommen. Und es wird einfach nur gesagt, da erst nur durch dieses differenzierte Angebot wird es eben möglich, alles, was man braucht, sich zu besorgen, ohne permanent, wie er hier sagt, auf den Straßen herumzuhetzen. Wobei meines Erachtens dieses auf den Straßen herumhetzen ja schon wieder oder immer noch aus der Perspektive des Konsums gedacht ist. Dass man, was man ja auch kennt, wenn man einkauft und nicht in einem großen Einkaufszentrum ist, natürlich von Pontius Pilatus gehen muss, also zu den unterschiedlichen Spezialisten, um das zusammenzukaufen, was man dann letztlich selber braucht. Aber die sozusagen eigentliche Frage der produktiven Tätigkeit und wie die zu bewältigen ist und zu lernen und zu organisieren ist, wird eigentlich nicht gestellt. Dann hier etwas eigentümlich angeschlossen. Es gibt Arbeitsteilung und dann, darum heißt es, es gibt geistige Arbeit und es gibt körperliche. Die geistig Arbeitenden regieren, die körperlichen Arbeiten werden regiert. Also auch in der europäischen Tradition ist die Unterscheidung zwischen Hand- und Kopfarbeit nicht so sehr, wie viel man beim Arbeiten denken muss, sondern es geht um ausführende Tätigkeiten und Tätigkeiten auf der Kommandeursebene. Das Kommandieren erscheint als die eigentliche geistige Arbeit. Zum Beispiel die Konzentration eines Wächters oder die Konzentration einer Stickerin, die komplizierte Muster stickt. Das sind natürlich auch erhebliche geistige Leistungen. Das ist ja nicht nur die Hand im Spiel. Erscheint hier nicht als geistige Arbeit. Und geistige Arbeit ist Leitungstätigkeit, um das mal auf den Punkt zu bringen. Die Regierten ernähren die Regierenden, ernähren die Regierenden werden ernährt. Das ist ein durchgängiges Prinzip. Ich denke schon, das ist für frühe Klassengesellschaften in der Tat richtig beschrieben. Und es ist auch richtig beschrieben, dass in diesen frühen Klassengesellschaften, klassisches Beispiel Ägypten, aber auch China als Bewässerungsgesellschaft, das Regieren selber nicht bloß eine ideologische, sondern auch eine unverzichtbare materielle Funktion ist. Ohne das Regieren als Einteilen und Zuteilen von Arbeitskräften und Zeiten und Lagerhaltung und so weiter, Bereitstellung der Saat und all diese Dinge, ist in der Tat ein solcher Reproduktionskreislauf nicht darstellbar. Es geht also nicht darum, zu sagen, verzichten wir doch auf die geistige Arbeit als Überbau und konzentrieren uns auf die Basis, dann bricht diese Basis unmittelbar zusammen. Die andere Seite ist natürlich, dass mit dieser Funktion des Regierens auch für Mencius unsichtbar eben die Aneignung von Mehrarbeit verbunden ist. Die werden nicht bloß ernährt, so wie alle ernährt werden, sondern die werden besser ernährt. Die werden nicht bloß mit Kleidung und Nahrung und so weiter versorgt, wie alle versorgt werden, sondern die können sich einen relativen Luxus leisten. Und das gilt schon für die frühen Klassengesellschaften, kann man nach Ägypten oder Mesopotamien gehen. Ja, also in Ägypten ist es ja mit Händen zu greifen. Die Prunk der Pharaonen, die Pharaonen, die wir heute noch besichtigen können. Und das Geschick des armen Phylachen, der als Bauer dann sein zugeteiltes Feld bewirtschaftete. Und das ist in China prinzipiell auch nicht anders.
Ja. Aber allein natürlich nur, um die regierende Schicht am Leben zu erhalten, das heißt also, um die Subsistenzmittel bereitzustellen, erfordert natürlich schon die Produktion von Mehrwert.
Natürlich.
Das heißt ja nicht natürlich, dass die da besonderen Luxus haben. Allein die Tatsache, dass sie existieren dürfen, ohne zu arbeiten, das setzt schon den Mehrwert voraus.
Ja,
nicht, oder?
Es ist kompliziert. Ich würde sagen, in diesen Gesellschaften, da hat Mencius recht, ist das Regieren eine notwendige Funktion. Das heißt, ohne die Funktion des Regierens wäre die Besiedlung des Nildeltas oder die Besiedlung Mesopotamiens oder die Besiedlung der großen Delta, der großen Flusstäler Chinas nicht möglich gewesen. Also es ist tatsächlich eine unverzichtbare materielle Funktion, das Regieren, das will ich nur betonen. Das ist jetzt, das Regieren ist kein Überbau, wo man sagen kann, okay, verzichten wir drauf. Es hat aber gleichzeitig und von Anfang an dazu geführt, dass diese Regierenden sich nicht nur ihren Anteil, wir erfüllen eine wichtige Funktion und müssen dann entsprechend einschließlich Bildungs- und Reproduktionskosten auch unterhalten werden im weitesten Sinn, sondern die haben sich eben von Anfang an einen Mehranteil, ein Mehrprodukt gesichert. Das wird anfangs sozusagen wahrscheinlich sich in der Darstellung einer gewissen Gemeinwesensymbolik, ne, das geht ja dann schon auf ältere Zeiten zurück, erschöpft haben, aber war ziemlich rasch bei Palästen, Staats, wie sagt man, Empfängen, großen Hallen und ähnlichen Dingen gelandet.
Ja. Da müsste also sehr viel Mehrwert geschaffen werden.
Ja, ja.
Nicht und nur Mehrwert, sondern also sehr viel Mehrwert.
Ja, ich habe deswegen jetzt bewusst erstmal von Mehrprodukt gesprochen, weil ob das schon so richtig Wertproduktion war, da muss man, glaube ich, das genauer untersuchen, aber ich würde eher sagen, nein. Aber ein Mehrprodukt, ne, das ist ja sozusagen auch der Witz. Durch die Besiedlung dieser Stromtäler wurde ein Niveau an Nahrungsmittelproduktion möglich, das vorher unmöglich war. Und das hat sich sowohl in Vermehrung der Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung erreichte einen Umfang, der vorher undenkbar gewesen wäre, als auch eben in der Entstehung eines Mehrprodukts, was sich diese Regierenden, die dann eben gleichzeitig Herrschende waren, und das wird bei Mencius unterschlagen, dann anrechnen konnten. Also Mencius hebt allein auf diese funktional erforderliche Seite des Regierens ab. Das macht es ideologisch. Aber dass es diese funktional erforderliche Seite des Regierens gegeben hat in dieser Art von Gesellschaften, halte ich für gut nachvollziehbar. Ja. Also nochmal in dieser Differenz zwischen der Ackerbauschule wie er sie sagt, wir müssen zurück zur landwirtschaftlichen Produktion und die städtischen Manufakturen und all das im Grunde aufgeben und gewissermaßen auf ein handwerkliches Niveau der Arbeitsteilung zurück. Das muss man, glaube ich, diese akademische Hochschule verstehen. Dem hält dann Mencius entgegen, oder erst noch mal der Ackerbauschüler, Verhältnis von Qualität und Preis. Nach dem von Meister Schu gewiesenen Weg sollte es auf den Märkten nicht zweierlei Preise geben und dadurch auch keine Gaunereien im Land. Nicht einmal ein kleines Kind würde dann auf dem Markt betrogen werden. Leinen und Seide sollen bei gleicher Länge gleich viel kosten, Hanf und Rohseide bei gleichem Gewicht den gleichen Preis haben, ebenso die verschiedenen Getreidesorten. Schuhe sollten bei gleicher Größe dasselbe kosten. Also sozusagen eine Angleichungs-, man könnte vermuten auch Likedelas, also Gleichteilungsideologie. Und dem entgegnet Mencius: Die Dinge sind nicht alle gleich. Manche wiegen leicht, andere sind doppelt so wertvoll oder 10 oder 100 oder 1000 oder 10.000 Mal wertvoller. Alles gleich machen heißt die Welt in ein Chaos stürzen. Wenn grobe Schuhe denselben Preis haben wie feine, wer würde da noch feine herstellen? Folgte man diesem Meister Schuh, so würde man einander nur betrügen. Damit ließe sich kein Staat regieren. Das heißt, wir kriegen bei Mencius einen Blick auf etwas, was über der schlichten Arbeitsteilung, der eine schmiedet, der andere backt Brote und der dritte baut das Land an, liegt, sondern schon eine auf Kenntnissen und Einsichten ausdifferenzierte Kunstentwicklung voraussetzt. Es gibt dann eben Kunst nicht jetzt im Sinne der bildenden Kunst, sondern Kunst im Sinne der Handwerkskünste. Was voraussetzt, dass es eben nicht nur den einzelnen Handwerker im Dorf gibt, sondern tatsächlich spezialisierte Handwerker in Großstädten, die dann auch Fernhandel betreiben und auch schon die ersten Manufakturen.
Ja? Das ist auch eine Annäherung an die Arbeitswerttheorie. Also das sind die ersten Gedanken, die Arbeitswerttheorie zu entwickeln.
Ja, in der Tat. Also wenn er hier sagt, doppelt so wertvoll, dann wird schon deutlich, dass hier jetzt Produkte als Gegenstand des Handels und der Wert als das, was sozusagen den Handel bestimmt, gedacht wird. Ich glaube, zum Arbeitswert wäre es dann noch ein weiterer Schritt.
Das ist eine Ahnung.
Aber der erste Schritt, dass wir hier Produkte haben, die tatsächlich unterschiedlichen Wert haben. Ja, also ob jemand sozusagen einen Luxusschuh maßschneidert oder sozusagen einen Schuh zusammenschustert, grob. Der eine braucht da vielleicht 50 Stunden dafür und der andere 2. Und das ist natürlich nicht dasselbe Wert. Und diese Intuition kann man hier Mencius durchaus zuschreiben. Und insbesondere ist damit eben der Gedanke, und das finde ich ganz bemerkenswert gefasst, dass die Gemeinwesen diese Art von sozusagen Entwicklungsstand der materiellen Produktion und des Handels nicht ignorieren können. Und nicht durch, sagen wir mal, Gemeinwesen, Satzungen oder Eingriffe ersetzen können. Sondern es gibt hier etwas, was seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat, auf das man sich beziehen muss und das man aber auch zunächst einmal anerkennen. Und das hält er diesen Kollegen von der Ackerbauschule entgegen. Dann muss ich doch mal gucken. Ja. Dann kommen wir zu der Frage, wie sich das dann auf die Fragen der Moral und der menschlichen Veranlagung zur Moral übertragen lässt. Also hier die Schleicher-Drötz schreiben: Mencius hat die vorgegebene konfuzianische Sittenlehre durch seine Ausführungen teilweise erst richtig mit Leben erfüllt, wie sich bereits bei seiner Staatsphilosophie zeigte. Wobei ich betonen würde, dass das, was er mit Leben, was sie mit Leben erfüllt nenne, im Grunde diese Uminterpretation ist von einem Programm der historischen Veränderung in ein Programm, sagen wir, der subjektiven Einfassung in die gegebene Entwicklung. Man kann hier auf eine Interpretation verweisen, die Mencius in Bezug auf den legendären Kaiser Shun gegeben hat. Dazu muss man wissen, dass sein Vater, der Überlieferung nach ein höchst perverser Mann war, der sogar seinem Sohn nach dem Leben trachtete, und Shuns Schiefmutter und sein Halbbruder ebenfalls, wie hier gesagt wird, verkommene Subjekte gewesen sein sollen. Und da hat es Mordanschläge dieser Verwandten auf Shun gegeben. Und nun sagt Mencius, dass sich einem alle Welt freudig unterwirft, das konnte nur ein Shun als so gering wie ein Bündel Stroh betrachten. Dieser Shun dachte, wer mit seinen Eltern nicht zurechtkommt, kann nicht als Mensch gelten, und wer sich ihnen nicht fügt, kann nicht als Sohn gelten. Er diente also seinem Vater auf jede Weise, bis er endlich zur Ruhe kam. Als das geschah, veränderte sich die Welt und es stand wieder fest, was Vater zu sein und was Sohn zu sein bedeutete. Das heißt, die große Kindespflicht. Shun also als Beispiel dafür, wie es richtig funktioniert. Das wird dann nochmal bebildert. Lass uns mal auf die gucken. Oh. Und dann schließlich auch, wenn zur Zeit, als ein Schüler fragte, wenn zur Zeit, als Shun Kaiser und Gao Yao Richter waren, Shuns Vater einen Mord begangen hätte, was wäre dann geschehen? Man hätte ihn einfach festgenommen. Hätte Shun das nicht verhindert? Wie hätte Shun das verhindern können? Gao Yao hatte doch ein Mandat dafür erhalten. Was hätte Shun dann getan? In seinen Augen wäre die Weltherrschaft genauso leicht wegzuwerfen gewesen wie ein alter Shun. Er hätte seinen Vater auf den Rücken genommen und wäre ans Meer geflohen, wo er vergnügt bis ans Ende seiner Tage gelebt und das Reich vergessen hätte. Das heißt, die Kindespflicht wird als immer noch existent unterstellt und die Herrscherpflicht als etwas, was eine Last ist, der man sich dann im Konfliktfall zugunsten der Kindespflicht entzieht. Soweit für heute.